Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn es gibt ein großes Q&A-Special. Ich habe das schon super lange vor, aber ich muss sagen, es fällt mir immer ein bisschen leichter, selber die Fragenstellerin zu sein, als die, die die Fragen beantwortet. In der Rolle fühle ich mich eigentlich auch wohler, aber ich habe mir gedacht, es wäre mal an der Zeit, euch auch die Möglichkeit zu geben, mal ein paar Fragen zu stellen. Und es kam super viel Resonanz, was mich erstmal natürlich total gefreut hat. Alles werde ich natürlich nicht beantworten können, aber es kamen überwiegend zum Themenblock Persönliches, Karriere und Werdegang mitunter die meisten Fragen. Und da werde ich dann auch direkt mit starten und mich auch irgendwie, also das wird so ein bisschen der Fokus sein. Ich versuche das einfach ganz locker für euch zu beantworten. Es gibt auch noch ein paar zum Thema Influencer, Social Media Marketing und Self-Branding, aber vielleicht machen wir das einfach nochmal als großen gesonderten Themenblock. Deswegen bin ich super gespannt auf euer Feedback zu dieser Folge, die ja dann doch ein bisschen anders ist als alle anderen Folgen. Lasst mich das gerne über Instagram, über den offiziellen Baby Gut Business Instagram-Account wissen und sonst können wir das auch gerne häufiger machen, wenn euch das gefällt. Ich habe immer gedacht, das interessiert gar nicht so viele Leute, wenn ich die alleinige Sprecherin bin, aber umso mehr freut es mich natürlich, dass ihr da doch sehr interessiert dran seid. Ihr beschäftigt euch beruflich mit CRM-Systemen? Dann hört doch mal in den HubSpot-Podcast rein. Die haben immer donnerstags ganz neu, ganz kurze Episoden, also sogenannte Shortcasts, unter 10 Minuten, wo Themen rund um CRM, Vertrieb, Marketing, Content Management und Kundenservice erklärt werden. Was war nochmal HubSpot? HubSpot ist die CRM-Plattform für skalierende Unternehmen. Dabei ist es total egal, ob ihr 20, 200 oder 2000 MitarbeiterInnen habt. Und dieser Podcast, den gibt es schon länger, nennt sich Digital Help Desk und wird von den Marketing-Expertinnen aus dem HubSpot-Team gehostet. Unter anderem von den Expertinnen Jenny Lapp, Josephine Wick und Marvin Hinze und noch vielen, vielen mehr aus dem Marketing-Team von HubSpot. Übrigens, Folgen, die mich besonders angesprochen haben, ist die Folge Nummer 55, Frauen im Vertrieb. Folge 54, gendersensible Sprache im Marketing, ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und Folge 71, Diversität in Unternehmen fördern. Alles drei wichtige Themen. Hört doch mal rein, den HubSpot-Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. So, und bevor es jetzt mit dem Q&A richtig losgeht, noch ein Hinweis, weil der sehr gut gepasst hat zur Folge, und zwar eine Stellenausschreibung, denn viele von euch haben ja ganz viel nach dem Berufseinstieg in Social Media Marketing und Stellen gefragt, und ich hätte gerade hätte viele vakante Stellen in Berlin, Köln und Hamburg, und zwar sucht die Agentur Intermate, die ich sehr, sehr gut kenne, weil wir zum Beispiel im gleichen Jahr gegründet haben und die drei Jungs auch Freunde von mir sind tatsächlich privat. Die suchen eben an allen drei Standorten tatkräftige Unterstützung. Was macht Intermate? Die sind eine Full-Service-Social-Media- und Influencer-Agentur und betreuen eben ja Kampagnen und Kanäle von großen Kunden wie unter anderem Volkswagen, Beiersdorf, Aldi Nord, TikTok, McDonald's und so weiter. Als ich die Jungs das erste Mal kennengelernt habe, waren die noch zu dritt. Mittlerweile sind sie über 100 Expertinnen in ihren Büros in eben Berlin, Hamburg und Köln. Also wenn ihr den Fuß in der Branche in die Tür bekommen wollt und gerade nach einer neuen Stelle sucht, dann schreibt doch bitte einen Dreizeiler an bgb@intermate.de. Also die Abkürzung für babygutbusiness@intermate.de. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ja, jetzt geht's los. Und los geht's. Starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Wie war dein Werdegang, dein Karriereweg? Wie war dein Weg in die Selbstständigkeit? Und wie hast du deine Passion gefunden? Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und habe mich bereits im Studium mit meiner Kommilitonin Farina Opoku selbstständig gemacht. Ich habe aber immer schon eine große Passion für Digitalthemen gehabt, eine Faszination für das Internet, wenn man so will. Und vor allem, man unterscheidet ja immer so ein bisschen zwischen Web 1.0, das waren ganz früher die statischen Internetseiten, an denen man selber irgendwie gar nicht partizipieren konnte oder mitgestalten konnte. Dann kam das Web 2.0, das ist so ein bisschen die Ära, in der ich groß geworden bin, also wirklich die Anfänge von Social Media, das heißt sowas wie MySpace, StudiVZ, wo man noch wenig Gestaltungsmöglichkeiten hatte an sich, also sowas wie Stories und Kurzvideoformate und so, das gab es damals ja alles noch nicht, aber man konnte als User auf jeden Fall schon irgendwie selber ein Profil anlegen und mit Leuten in Kontakt treten. Und das ist so ein bisschen diese Web 2.0-Ära, in der ich groß geworden bin. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert, dass man also A, sehr demokratisch an Meinungsbildung, Äußerung, Mitgestaltung so einer Social-Media-Landschaft irgendwie mitwirken kann. Egal, wo man sitzt, egal, welchen Zugang man hat, man braucht eigentlich nur das Internet, also wirklich den Zugang zum Internet und damit eröffnen sich Welten und Möglichkeiten, die es im Web 1.0 eben noch nicht gab. Auch der ganze E-Commerce-Bereich zählt dazu. Und ich bin in einer Zeit groß geworden, wo man sich noch mit dem Smart Surfer über so ein Modem in das Internet einwählen musste. Und ich durfte damals, ich glaube so mit 16, 17, 18 auch nicht länger als ein paar Minuten ins Netz, weil das pro Sekunde abgerechnet wurde. Zwar Centbeträge, unter einem Centbeträge, aber das Internet war damals eben noch nicht so weit, dass es für irgendwie alle zugänglich war im Sinne von kostengünstig. So. Es ist immer noch nicht für alle zugänglich, leider in Deutschland, aber das ist ein anderes Problem. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, das macht mir Spaß, da auch selber irgendwie im Quellcode von verschiedenen Webseiten irgendwie meine ersten HTML-Schritte zu machen und so weiter. Also ich bin schon auch Nerd, muss man sagen. Es hat sich ein bisschen gebessert die letzten Jahre. Aber früher habe ich tatsächlich mir noch so Grundkenntnisse im Programmieren und so beigebracht. Das heißt, ich habe schon gemerkt, es geht irgendwie, ich bin irgendwie sehr digital und das ist so ein bisschen das ist in meiner DNA. Ja, und dann kam so um 2010 rum bis 2014 die erste große Ära der Blogger. Und das hat auch alles im Tech-Bereich angefangen, also über Journalistinnen, die über, weiß ich nicht, Services und den ganzen Digitalbereich schreiben. Und das ist dann aber relativ schnell, weil das natürlich auch ein interessanter Markt ist, um Produkte zu verkaufen. Der ganze Fashion- und Beauty- und Lifestyle-Bereich dazu. Und da hat mich vor allem fasziniert, dass A, so eine Selbstständigkeit aus sich heraus selber aufzusetzen möglich ist, dass es ein komplett neues Erlösmodell darstellt und vor allem auch so ein bisschen dieser Gedanke, man kann von überall her arbeiten, man braucht eben nur diesen Zugang zum Netz und führt dann irgendwie eine sehr selbstbestimmte Form von Arbeiten. Und das hat mich immer schon fasziniert. Mir war aber immer klar, ich bin nicht die Person, die gerne im Mittelpunkt steht. Ich bin eher die Person, die andere Personen gerne eine Bühne gibt, die andere Menschen auf ein Podest stellt und ihnen hilft, irgendwie erfolgreich zu sein. Und das war immer so ein bisschen, das war mir von Anfang an klar, weil das einfach, glaube ich, meinem Charakter eher entspricht. Und bin deswegen damals, um das jetzt mal abzukürzen an dieser Stelle, auf Farina zugegangen und habe gesagt, hey, ich habe da eine Idee. Sollen wir das nicht mal probieren? Wenn du mir jetzt vertraust, dann setze ich ein paar digitale Kanäle auf, sowas wie YouTube, Facebook und so weiter, waren damals immer noch viel wichtiger. Snapchat kam ja dann relativ schnell. Und aber auch so ein klassischer Blog als zentraler Dreh- und Angelpunkt für alle möglichen, als Ausgangspunkt, um dann irgendwie auch die Social-Media-Kanäle zu bespielen, war super wichtig. Und den habe ich tatsächlich selber programmiert damals. Der wurde aber so schnell bekannt, dass wir Serverkapazitätsprobleme bekommen haben und auch ich gemerkt habe, so mein eigener Anspruch, das hat nicht mehr meinem eigenen Anspruch entsprochen und habe mir dann erstmal aus dem Freundeskreis Hilfe gesucht, die das alles für uns umsonst gemacht haben. Wir haben uns damals das Equipment, was man brauchte, sprich Kamera, Schnitt und so weiter, das habe ich mir alles in der Uni bei uns ausgeliehen. Und habe das halt dementsprechend low budget gehalten. Das erste Geld, was wir damals investiert haben, war tatsächlich in die Marken, in den Markenregistereintrag auf EU-Ebene. Ich habe ja, wie gesagt, auch Journalismus studiert und Unternehmenskommunikation, und Unternehmenskommunikation hatte auch einen großen Marketing-Schwerpunkt und war mir eben sicher, oder ich habe schon damals eigentlich daran geglaubt, dass diese ganze Social-Media-Thematik und Blogs an sich zwar die eine Sache sind, die erfolgreich sein können, aber dass eben daraus auch Marken entstehen werden. Und habe dementsprechend unser erstes verdientes Geld in die Markeneintragung, was sich bis heute sehr rentiert hat, beziehungsweise ein sehr vernünftiger Schritt war, investiert. Und wir haben auch am Anfang de facto alles, was wir verdient haben, so wieder ausgegeben, wie es reinkam, im Sinne von, wir haben uns dann ein eigenes Equipment gekauft, eine Drohne, Kamera etc. pp., um erstmal den Content irgendwie aufs nächste Level zu heben, weil mir war immer ganz wichtig, dass ja die Qualität der Inhalte und wie wir sie transportieren, stimmt. Und dann konnten wir aber natürlich nicht von Anfang an direkt davon leben. Und ich glaube, den Struggle kennen viele da draußen, die sich vielleicht neben dem Beruf oder dem Studium selbstständig machen wollen und so ein bisschen natürlich auch an dieser Geldthematik scheitern. So, da müssen wir ehrlich sein. Und ich habe damals, und es gibt keine Patentlösung dafür, es gibt eigentlich nur Zähne zusammenbeißen und durchziehen. Und ich habe damals noch, ja, Promotion-Jobs gemacht, ich habe Flyer verteilt, ich habe im Club nachts gearbeitet, immer um mein Studium herum Jobs gemacht, die irgendwie möglich waren, die ich relativ flexibel machen konnte. Und als dann der Blog und Novalanalauf größer wurde, kann ich mich auch gut an die Situation erinnern, dass ich für meine Jobs immer in andere Städte geschickt wurde. Und zu der Zeit gab es halt irgendwie kein WLAN irgendwo. So, der einzige Ort, wo es WLAN gab, war Starbucks. Und das waren so Kleinstädte, wo es kein Starbucks gab. Aber es gab immer ein Mc's. Und also saß ich dann immer mit meinem auf Raten finanzierten MacBook Air, weil das günstigste war, in diversen McDonald'sen von Erftstadt bis Bergheim über Hamm, keine Ahnung wo, und habe da mit WLAN in meinen Mittagspausen von meiner Promotion-Flyer-Verteiltätigkeit Blogbeiträge auf novalanalauf.com hochgeladen. Und ja, so hat das alles angefangen. Also man muss schon auch am Anfang die Bereitschaft haben, die Extrameile zu gehen und sich wirklich bis zu einem gewissen Grad aufzuopfern, glaube ich. Und ja, das konnte ich dann nach einem Jahr, standen Farina und ich beide an dem Punkt, ich weiß noch ganz genau, das war eine Rolltreppe in Frankfurt am Flughafen, weil wir kamen gerade von unserem ersten, also ich war das allererste Mal in meinem ganzen Leben mit, ich glaube, 23 in den USA. Wir kamen von einem großen Job da, Coachella, es wird vielleicht einigen ein Begriff sein, und haben uns mussten uns entscheiden, weil es war so ein bisschen dieser Moment des Scheidewegs. Machen wir das jetzt wirklich groß oder glauben wir da so sehr dran, dass wir alle anderen Dinge dafür dann auch erstmal canceln müssen? Das heißt, ich bin sozusagen ins kalte Wasser geschmissen, habe mich selber ins kalte Wasser geschmissen, habe meine ganzen Nebenjobs gekündigt, habe das Studium weitergemacht und dann aber auch wirklich Vollzeit nebenher an dem Projekt Novalanalauf gearbeitet. Und Farina hat das genauso gemacht und am Ende war das natürlich die richtige Entscheidung. So, und um das an der Stelle mal so ein bisschen einzukürzen, der Blog wurde super erfolgreich, Farina wurde immer bekannter. Meine Aufgabe war es dann nicht mehr nur irgendwann an dem Content zu arbeiten, sondern dann natürlich auch, dass das Projekt irgendwie rentabel wird, und habe dementsprechend dann habe Werbeplatzierungen teilweise auch erfunden. Das gab es ja alles noch nicht. Wir haben diese Branche aktiv mitgestaltet, kann man schon so sagen. Und bin dann an Kunden herangetreten, die bei uns Werbung schalten wollten. Und musste natürlich erstmal verargumentieren, warum ist das für euch gewinnbringend? Was hat das für Vorteile für Marken? Das stellt heute eigentlich niemand mehr in Frage, glaube ich, im Jahr 2021, ob Influencer-Marketing bei Branding und auch bei Sales-Kampagnen helfen kann. Aber damals war das eben noch eine ganz andere Zeit. Und da habe ich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, was ich überwiegend umsonst gemacht habe. Habe dann irgendwann ich kann gar nicht mehr sagen wann, gemerkt, auch im Austausch mit meinem Netzwerk natürlich, das, was ich an Wissen jetzt schon 2016, 2017 über diese Branche habe, eben weil ich von Anfang an mit dabei war und sie aktiv mitgestaltet habe und eigentlich Insights habe, die sowohl von Markenseite als auch von der ganzen Social Media Marketing-Seite, was die Plattform angeht, KPIs etc., aber auch Personenmarken, also ne, Influencer, wie funktioniert das überhaupt? Also was ist da wichtig? Wie arbeitet man richtig mit denen zusammen? Und was ist für eine Marke auf der anderen Seite auch wichtig? Dass dieses Dreieck super wertvoll ist. Und habe dann entschlossen, selber das zu monetarisieren, also eine Art Consulting-Tätigkeit anzubieten für erstmal nur unsere Kunden, die wir hatten, um da so ein bisschen den Einstieg zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das dann über Mundpropaganda auch relativ schnell für mich gut weiterentwickelt hat, weil ich aber auch immer sehr gewissenhaft meinen Job gemacht habe. Und das versuche ich bis heute. Also ich halte keine Präsentation und keine Keynote zweimal. Es gibt keinen standardisierten Workshop. Wenn man das bei mir anfragt, dann mache ich das total selektiv und auch wirklich nur für Marken, die ich ethisch, moralisch und vor allem auch so ein bisschen entlang meiner eigenen Passion vertreten kann. Weil ich gebe da immer ganz viel, also wenn ich so einen Workshop mache, mit Marken oder Medienhäusern auch, dann gebe ich da immer so einen großen Teil meiner Energie rein. Ich muss auch nach so einem Workshop erstmal die Batterie wieder aufladen, weil ein großer Teil meines Jobs heutzutage ist auch, Menschen zu motivieren. Und das geht nur, wenn du selber brennst und angezündet bist. So. Und habe dann also angefangen, Marken zu beraten. Alles neben dem Novalanov-Management und so weiter, weiterhin parallel. Und habe mir dann aber gedacht, es gibt so viele dubiose Coaches und Social-Media-Marketing-Experten in Anführungszeichen, in deren LinkedIn-Biografien ich sehe, dass die eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung in dem Bereich haben. Wie kannst du denn rechtfertigen, dass du mehr weißt als andere? Und dann sind ganz, ganz viele Sachen passiert, die eigentlich nur logisch aufeinander aufbauen, nämlich der Podcast. Und den habe ich ursprünglich ins Leben gerufen, um sozusagen zu validieren, was ich weiß. Um sozusagen mit einem großen Teil meines Wissens in Vorleistung zu gehen, um eben neue Kunden für meine Beratertätigkeit, für meine Workshops zu akquirieren. Und dann ist der Podcast am Tag 1 direkt auf Platz 1 der Podcast-Charts gelandet in Deutschland. Und dann war mir irgendwie relativ schnell klar, vielleicht läuft das besser, als du gedacht hast. Und es könnte auch eine Tätigkeit werden, wo du in Zukunft machen kannst. Und nach wie vor ist das ja mein Lieblingsprojekt. Aber um jetzt einmal abschließend die Frage zu beantworten, weil ich das halt auch im Freundeskreis häufiger mitbekomme, dass das mit der größte Struggle ist. Wie finde ich denn jetzt meine Passion? Ich glaube, du weißt das schon, also du hast das schon in dir, auf jeden Fall. Jeder hat auch eine Passion und jeder brennt auch für irgendwas. Ich glaube, die meisten Leute denken, dass es vielleicht nicht stark genug ist oder dass das kein Markt ist, der sich in irgendeiner Form als Selbstständiger beackern lässt, im Sinne von monetarisieren. Was mir und was vielen meiner Freundinnen geholfen hat, ist einmal zu checken, wie nehme ich mich eigentlich selber wahr? Also worin bin ich selber schon Expertin? Was sind Themen, die mich auf einer gesellschaftsrelevanten Ebene beschäftigen? Worin sehe ich aber auch einen Trend? Und welche Qualifikationen habe ich bereits? Und das kann man praktisch in so einer 4-Fächer-Matrix einmal aufschreiben. Also nehmt euch einfach mal ein Blatt Papier und stellt euch diese Fragen selber. Und dann gebt ihr das an 4 bis 5 Freunde und Freundinnen. Und dann vergleicht ihr mal eure Selbstwahrnehmung mit der Außenwahrnehmung. Und häufig kommen einem selber ganz neue Ideen. Man kriegt selber einen Fokus auf Themen, die man vielleicht so gar nicht mit sich selber assoziiert hätte. Man bekommt nochmal einen ganz neuen Blick auf sich selber. Und das ist übrigens auch eine Übung, die mache ich die habe ich in vielen Self-Branding-Workshops mit großen Unternehmern und Unternehmerinnen schon gemacht. Und das ist immer sehr, sehr gewinnbringend und hilft total, um erstmal grundsätzlich für sich glatt zu ziehen, was ist meine Passion, wofür will ich eigentlich stehen und was ist mir wichtig. Ich bin auch nach wie vor 100% der Überzeugung, man sollte nichts wegen dem Geld machen oder weil, wenn eure Motivation ist, ich will irgendwie in den nächsten Jahren schnell Geld verdienen und irgendwie reich werden und mit meinem Startup irgendwie einen Exit hinlegen und so weiter. Das entspricht nicht meiner, also ist natürlich meine subjektive Meinung jetzt an dieser Stelle, aber da habe ich selten Leute mit sehr erfolgreich werden sehen. Also die Motivation, die euch antreiben sollte, ist eigentlich immer ein Problem, was ihr seht, was ihr selber habt, was ihr lösen wollt und was vielleicht auch andere Leute als Problem sehen. Ob das jetzt was total Banales ist oder eine große gesellschaftsrelevante Frage, die damit beantwortet werden soll oder ein Problem, was damit gelöst werden soll. Aber ich glaube, das ist die Motivation, die wirklich große und gute Ideen treiben kann. Und falls ihr noch ein bisschen Zeit habt und falls ihr irgendwie in diesem Self-Branding-Thema ein bisschen weiterkommen wollt, beziehungsweise in dieser wenn ihr selber noch gar nicht wisst, was eure Passion ist, dann schreibt doch mal über euch selber einen Wikipedia-Artikel. Vielleicht, nachdem ihr dieses Außen- und Innenwahrnehmungs-Matrix-Spiel mal gemacht habt. Und das hilft auch immer, um sich einmal richtig zu fokussieren. Wie sieht dein klassischer Arbeitsalltag aus? Wie startest du morgens in den Tag und wie motivierst du dich? Kein Tag in meinem Arbeitsleben ist gleich. Und wenn es so wäre, dann würde ich ein bisschen Angst bekommen. Ich bin nämlich überhaupt gar kein Routinenmensch. Ich würde euch super gerne eine Produktivitätsroutine präsentieren, die habe ich aber nicht. Was mich motiviert, ist grundsätzlich die Sache an sich, also weil alles, was ich tue, mache ich mit Leidenschaft und Passion. Ich muss aber natürlich auch genauso häufig Dinge tun wie jeder andere, die mir keinen Spaß machen. Sowas wie Buchhaltung, das ganze Finanzwesen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist mittlerweile auch ein Motivationstreiber mein Team. Also ich trage Verantwortung für Leute und das nicht zu knapp und für ein Unternehmen, was mit Zahlen hantiert, die eben auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringen. So, und auch das ist ist bei mir ein Motivationstreiber zu sagen, hey, ich trage Verantwortung für MitarbeiterInnen. Die müssen am Ende des Monats, die sind von dir abhängig wiederum, die müssen bezahlt werden. Und wenn du anfängst, deinen Job schlecht zu machen, dann hängt da nicht mehr nur dein eigenes Seelenheil und deine finanzielle Stabilität von ab, sondern das von ganz, ganz vielen anderen. Und das gibt mir auch immer wieder einen Motivationsschub, muss ich sagen. Das ist auch eines der Sachen, die mich wirklich stolz machen, muss ich sagen, dass ich es geschafft habe oder dass wir es geschafft haben, Arbeitsplätze zu schaffen. Wie geil ist das denn? Naja, ich starte aber wirklich ganz klassisch. Ich stehe sofort auf, mache mir ein Cappuccino to go und gehe mit meinem Hund spazieren und versuche eigentlich währenddessen nicht am Handy zu sein. Das klappt ehrlich gesagt mal gut, mal weniger gut. Kommt auch auf das Arbeitspensum am jeweiligen Tag an. Aber das ist sozusagen die Stunde, in der ich noch versuche, klar zu kommen im Kopf, zu reflektieren, was ist wichtig für den Tag. Danach setze ich mich ganz einfach, stupide, langweilig an meinen Schreibtisch, an mein MacBook. Beziehungsweise der erste Step ist eigentlich jeden Morgen, die News meiner eigenen Branche zu checken. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, den ich mitgeben kann. Wenn ihr euch für Social Media Marketing interessiert, dann hört die Arbeit leider wirklich nie auf. Um euch einmal leider auch zu desillusionieren. Ich lese mich wirklich jeden Morgen in alle möglichen News und Themen ein. So. Und das mache ich mit einer App, die heißt Feedly. Kann ich jedem empfehlen. Damit könnt ihr euch euren eigenen Newsfeed kuratieren. Es ist nicht nur interessant für die Leute, die mit Marketing oder Social Media zu tun haben, sondern das könnt ihr für alle Branchen machen. Da könnt ihr praktisch jedes Medium hinterlegen und diese App kuratiert euch dann die neuesten Beiträge oder die relevantesten Artikel vor. Und damit spart ihr Zeit. Ihr müsst also nicht jede einzelne Seite ansteuern, sondern habt praktisch so wie ein klassischer RSS-Feed von früher. Und versuche mich erstmal abzudaten. So, und das mache ich wirklich religiously jeden Morgen. Meistens höre ich dabei noch das Gabor Steingart Morning Briefing, um mich politisch zu informieren. Genau, und dann starte ich in den Tag und dann sitze ich häufig wirklich 8 bis 10 Stunden einfach am Laptop und bewege mich nur einmal nochmal eine Stunde mit dem Hund raus. Aber wie gesagt, also ich bin auch sehr viel unterwegs. Ich besuche jetzt nach der Pandemie auch wieder häufiger Kunden. Manche sind natürlich Workshop-Tage, da präsentiere ich. Viel häufig bin ich aber auch noch mit Farina unterwegs, begleite sie zu Events und bin dann sozusagen in der Managementrolle wieder unterwegs. Und so ist eigentlich kein Tag gleich. Und ich liebe das leider auch. Und das ist ein großer, also so habe ich mir meinen Arbeitsalltag auch immer vorgestellt und gewünscht. Ich glaube nämlich, und da widerspreche ich bestimmt 80% aller Internet-Coaches, ich glaube, Routinen sind unser Untergang. Routinen schränken dich ein, Routinen machen dich träge, die lassen dich praktisch irgendwann in ein Hamsterrad geraten, ohne dass du es merkst. Ich glaube, viele Sachen, so ein bisschen Struktur im Alltag ist natürlich wichtig, aber wenn man nur nach Routinen lebt, dann hat man, glaube ich, ein ganz schön langweiliges Arbeitsleben. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Woher kenne ich den Spruch? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde noch mal länger ins Ausland gehen. Ich würde vielleicht versuchen, eine Immobilie im Ausland zu kaufen und irgendwie mal eine längere Zeit im Ausland zu leben. Traue ich mich aber nicht, weil ich glaube, dass für meinen Karrierestatus aktuell das nicht sinnvoll wäre. Deswegen versuche ich jetzt Anfang des Jahres 1, 2, 3 Monate, das kommt so ein bisschen drauf an, das werde ich auch ein bisschen spontan entscheiden, je nach Joblage, von Kapstadt aus arbeiten. Warum Kapstadt? Weil die Zeitverschiebung da einfach am angenehmsten ist. Und weil da so ein bisschen azyklisch das Wetter gerade gut ist. So, da habe ich ein paar Freunde, da habe ich schon irgendwie so einen Freundeskreis und versuche dann einfach das so ein bisschen, meine Lust aufs Reisen beziehungsweise das Remote-Arbeiten, was ich ja leider nicht mehr kann, weil ich halt auch in Deutschland den einen oder anderen Workshop machen muss, Präsenz zeigen muss und so weiter, damit es läuft, versuche ich dann damit zu kompensieren. Was sind deine Ziele und welche beruflichen Ziele hast du überhaupt noch? Was steht beruflich auf deiner Bucketlist? Ich habe eigentlich aufgehört, mir so langfristige 5-Jahres-Ziele zu setzen. Also ich habe von dem, was ich mache, glaube ich, eine ganz, ganz große Grundvision. Und ich finde das auch super wichtig, egal bei was man macht, dass man für eine größere Vision was tut. Und die einzelnen Steps sollten dann möglichst immer darauf einzahlen. Und das versuche ich auch so ein bisschen, vielleicht auch als Tipp. Wenn ihr was tut, egal welche Maßnahme das gerade ist, ob das in der Festanstellung oder in einer Selbstständigkeit ist, jeden Tag entscheidet man sich dafür oder dagegen, was Neues anzufangen. Und für jeden Step, den man geht, einmal für sich klar zu machen und das, um da nochmal so ein bisschen Bezug zu nehmen auf das, was ihr vielleicht klar gemacht habt, euch in der Matrix mit der Außen- und Selbstwahrnehmung, versucht euch bei jeder Maßnahme, die ihr macht und bei allem, was ihr tut, so ein bisschen die Frage zu stellen, zahlt das jetzt auf meine größere Vision ein? Oder zahlt es auf das Ziel ein, was ich mir selber gesetzt habe? Und mein Ziel ist es, Baby Gut Business irgendwann als Marke, als Vision so groß zu machen, dass es viele andere Frauen mitnimmt und motiviert. Sprich, das mit vielen kleinen Maßnahmen. Ob das jetzt der Podcast ist, ob das Hilfestellung über den Social Media, über die Social Media Kanäle ist. Ein großes Ziel für 2022 ist für mich eine Konferenz. Das konnte ich in den letzten Jahren nicht verfolgen, aber ich bekomme so viel Feedback zu den Vorträgen und dass die ja eigentlich nicht öffentlich zugänglich sind, weil sie immer kuratiert von Marken eingekauft werden bei mir, sodass ich mir gedacht habe, wir müssen eigentlich mal eine große Baby Gut Business Social Media Marketing Self-Branding Konferenz machen, bei der wirklich jeder Tickets kaufen kann, der darauf Lust hat, wo ich mein komplettes Netzwerk aktiviere und alle richtig geilen Speaker und Speakerinnen, die ich so kenne, die ich selber feiere, auf eine Bühne hole und dass das sozusagen ja nicht nur als Konferenz, sondern auch als Networking-Event für Connections und so weiter fungieren kann. Und das ist so ein Ziel. Ich würde zum Beispiel unheimlich gerne auch Business-Klamotten machen, weil auch da sehe ich praktisch eine Problemstellung. Genauso wie bei den Laptop-Taschen, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind. Ich habe die Geschichte jetzt, glaube ich, schon 100-mal runtergebetet. Am Ende gab es einfach keine schön. So. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich das einfach selber machen. Genauso ist es aber auch mit cooler, moderner, stylischer, bequemer, nachhaltiger Business-Kleidung. Also wirklich diese klassischen Sets, wo man sich auch morgens nicht viel überlegen muss, die einen coolen Schnitt haben, die zeitlos sind und ja, das kursiert so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Ich habe mich zuletzt mit Tom von Global Tactics getroffen und er weiß es auch noch nicht. Aber das wäre so meine Textilidee, die ich noch hätte. So, und als größere Vision soll Baby Gut Business eine Plattform beziehungsweise ein digitaler Raum werden für Männer und Frauen, die sich zum Thema Social Media Marketing informieren wollen, die lernen wollen, die Bock auf das Thema haben, die aber auch an ihrer eigenen Marke arbeiten wollen, die sich für die ganze Startup-Szene interessieren, die Lust haben, selbstständig zu sein, vielleicht ein selbstbestimmteres Arbeitsleben in ja weniger konventioneller Art zu führen, sich inspirieren zu lassen, sich zu vernetzen und ja, vielleicht auch vielen anderen Frauen da nochmal ein Gesicht, also Frauen oder Männern, ist mir auch ganz egal. Ich glaube nur, dass überwiegend Frauen zuhören und zugucken. Aber dass praktisch irgendwie andere Menschen neben mir auch Gesicht dieser Marke werden können. Mir ist das ganz wichtig, weil ich das langfristig eigentlich auch von mir als Person gerne lösen würde. Es ist nicht so einfach. Aber ja, das wird so hoffentlich in den nächsten 5 Jahren Step by Step funktionieren, auch wenn das Team noch ein bisschen größer wird. Was treibt dich an? Und was sind deine Tipps, wenn der innere Antrieb vielleicht beruflich mal fehlt? Kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte 2019 ein ja schreckliches Jahr, muss man ganz klar so sagen. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe das selber auch gar nicht gemerkt. Ich habe das erst 2020 reflektiert, als ich komplett einmal runtergefahren bin, dass das eigentlich beruflich oder auch privat mein schlimmstes Jahr war. Ich habe so utopisch viel gearbeitet. Und witzigerweise habe ich das noch nie irgendwo erzählt, glaube ich. Wow, jetzt wird's persönlich. So persönlich wird's nicht nochmal. Ich habe, glaube ich, so viel gearbeitet, dass mein eigener Körper mir den Riegel vorgeschoben hat. Ich kann mich auch sehr konkret an eine Situation erinnern. Also ich hatte irgendwann ganz schlimme Rückenschmerzen oder auch körperlich, also auch irgendwie nicht nur im Rücken, sondern wie eine Verspannung im ganzen Körper. Habe das natürlich wegignoriert, weil man konnte ja trotzdem irgendwie, ich habe immer gesagt, solange ich meine Finger noch bewegen kann, werde ich tippen und im Internet arbeiten. Und solange das gegeben war, habe ich einfach weitergemacht. Und ich weiß noch, ich war mit Farina auf einem Barbour-Event, also so einem ganz klassischen Influencer-Event. Die hatten ein ganz tolles Schedule mit Shooting für die ganzen InfluencerInnen und abends das ein oder für jeden ein Konzertticket mit Logenzugang zum Ariana Grande-Konzert. Ich bin jetzt kein großer Ariana Grande-Fan, aber ist schon cool, ja. Und wäre da sehr gerne mitgegangen. Und ich weiß noch, ich lag im Hotelzimmer und es sollte losgehen und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht aufstehen. Mein Rücken tat so weh. Ich hatte einfach das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen und musste dann liegen bleiben und habe die Karte dann Farinas Schwester gegeben und lag dann sozusagen alleine im Hotelzimmer, habe an die Decke gestarrt und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, also ich glaube, mit dir stimmt einfach gesundheitlich was nicht und habe gedacht, ich hätte irgendwas Schlimmes am Rücken oder so. Bin dann ins Rückenzentrum in Hamburg und habe mich behandeln lassen. Und die ersten Fragen, die mir mein behandelnder Arzt gestellt hat, war immer so, Frau Schmitz, haben Sie denn auch viel Stress? Und ich so, ja, keine Ahnung, also ja, wahrscheinlich, aber was ist denn viel und was ist wenig? Das ist ja für jeden irgendwie, jeder beurteilt das ja auch anders. Und dann habe ich mich eben da behandeln lassen und diese Behandlung an sich habe ich überhaupt nicht auf mich wirken lassen. Er hat das mit dem Stress, also ich hatte Therapiesitzung im Sinne von Gesprächen, was mache ich falsch im Alltag oder wie kann ich irgendwie meinen Alltag besser bewältigen oder beruflich und Alltag irgendwie besser vereinbaren und aber auch, wie nennt man das, physiotherapeutisch, also im Sinne von Übungen machen, so damit der Rücken entlastet wird. Der hat mir durch die Blume schon zu verstehen gegeben, dass mit meinem Rücken eigentlich nichts ist. Also ich war ja auch 28, da kann eigentlich noch nicht so viel kaputt sein am Rücken. So, und der Break-Even-Punkt war dann, ich habe einfach immer so weitergemacht, selbst das hat mich nicht davon abgehalten. Der Punkt war, wo ich das letzte Mal zum Backpacking gefahren bin. Das war kurz vor der Pandemie, das war im Januar 2020. Da bin ich mit meiner besten Freundin mit dem Rucksack losgezogen und ich habe zu ihr gesagt, Marion, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil mein Rücken tut so weh. Ich weiß nicht, wie ich meinen Rucksack, den 15-Kilo-Rucksack beim Backpacking von Pontius nach Pilatus schleppen soll. Das wird nicht funktionieren. Und sie war auch nicht an einem guten Punkt und wir beide waren eigentlich ein bisschen haben schon überlegt, ob wir die Reise absagen sollen. Und dann bin ich nach Bolivien geflogen. Und als ich vor Ort ankam, waren die Rückenschmerzen schon fast weg. Und habe mich sehr gewundert und habe gedacht, ja, okay, das waren ja immer so Schübe, das kam ja immer so schübeweise. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte nach dem Urlaub keine Rückenschmerzen mehr und hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken, weil es da doch mit dem Internet spärlich war. Und muss ganz ehrlich sagen, habe da reflektiert, dass das Jahr 2019 auf jeden Fall zu viel war. Und deswegen, ich kann nur jedem raten, lass es gar nicht so weit kommen. Also das war einfach nur dumm. Das war auch unreflektiert von mir, da einfach nicht auf meinen Körper zu hören. Ich glaube, wenn man schon an dem Punkt ist, dass der Körper einem Signale gibt, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Und tut euch das nicht an, das Leben ist zu kurz. Es gibt keine Geschäftsidee, es gibt kein Startup, es gibt keinen Chef oder Chefin da draußen, die es wert sind, dass man sich so runterwirtschaftet. So, und um die Frage abschließend zu beantworten, was tun, wenn der innere Antrieb fehlt? Stellt euch die Frage, warum ihr das tut, was ihr tut, jeden Tag. Macht ihr das, weil wegen des Geldes? Macht ihr das, weil das eigentlich immer mal euer Traumjob war und hat sich vielleicht als nicht unbedingt den Traumjob entpuppt und ihr seid deswegen gebremst oder gehemmt? Ich musste mich das Ende 2019, Anfang 2020 dann auch nochmal wirklich fragen, warum überarbeite ich mich so? Warum macht mir das teilweise gerade gar, also mir hat teilweise auch mein Job, die Workshops und so weiter, das hat mir alles gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich konnte meine eigenen Sachen nicht mehr hören, ich konnte mein eigenes Gerede nicht mehr hören. Ich dachte auch, das interessiert irgendwie keinen mehr und musste da wirklich nochmal mental dran arbeiten und mich besinnen auf die Faktoren, warum ich überhaupt meinen Job mache und warum ich das so sehr liebe. Und dann hilft es häufig, sich wirklich erstmal eine Pause zu gönnen, sich mal einmal komplett rauszuziehen und dann aber auch wirklich mal aufzuschreiben, natürlich muss man immer Dinge tun bei jedem Job, die einem keinen Spaß machen. Aber wenn das überwiegt, dann kann es wirklich auch, dann muss ein Richtungswechsel stattfinden. So, ob das jetzt eine Festanstellung oder Selbstständigkeit ist, Ich habe natürlich das große Glück, dass ich die sozusagen den Richtungswechsel sofort morgen umsetzen kann, weil ich bin meine eigene Chefin. Aber ich kann das auch jedem in einer Festanstellung empfehlen. Wenn ihr nicht glücklich seid mit dem, was ihr macht und ihr habt das grundreflektiert, dann müsst ihr diesen Faktor in eurem Leben definitiv verändern, weil wir verbringen alle die meiste Zeit mit Erwerbstätigkeit, also mit Arbeiten. Und wenn man die meiste Zeit seines Tages, seiner 24 Stunden, die man pro Tag hat, damit verbringt, etwas zu tun, was einem keinen bis wenig Spaß macht, dann ist das, glaube ich, dann kann das über lang oder kurz zu wirklich Depressionen oder auch einem sehr, sehr schlechten Mindset führen. Und dafür ist das Leben zu schade und zu kurz. Das sollte bei niemandem der Fall sein. Und ja, geht da auf jeden Fall nochmal in euch. Und abschließend gesagt, es ist nie zu spät. Es gibt selten Dinge im Leben, für die es zu spät. Und berufliche Dinge gehören grundsätzlich nicht dazu. Ihr könnt, egal auf welcher Karriereleiter, egal wie alt ihr seid, ihr könnt immer neu anfangen. Wir leben in einer Zeit, in der eigentlich praktisch alles möglich ist, in der man sich viele Dinge, in der sehr, sehr viel Wissen umsonst zur Verfügung steht, dass man sich autodidaktisch in neue Branchen und Projekte einarbeiten kann. Nutzt die Chance und habt wirklich den Mut, da nochmal so ein bisschen euer berufliches Leben in die Hand zu nehmen. Denn wie gesagt, wir verbringen die meiste Zeit mit Arbeit und die sollte Spaß machen.
Klitzekleine Werbeunterbrechung. Geht mit einer Frage los und zwar, schlaft ihr oder du eigentlich gerade gut? Für mich ist Schlaf mittlerweile der Grundstein für Produktivität. Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann bin ich auch sau unproduktiv. Das kann unter anderem zum Beispiel an der Matratze liegen. Das merke ich immer, wenn ich im Hotel unterwegs bin oder im Hotel schlafe. Und es gibt aktuell eine Matratze, die ich testen darf, und zwar von Emma. Vom 9.11. bis zum 29.11. gibt es ein Riesenzählangebot, und zwar 20% auf das gesamte Emma-Sortiment. Ich verrate euch gleich, für welche ich mich entschieden habe. Mit dem Code BABY, alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal zusätzlich 5%. Mehr dazu findet ihr auf www.emma-matratze.de/baby. Und das Coole ist, der Code gilt auch nach und vor der Sale-Aktion. Das heißt, wenn ihr die Folge was später hört, könnt ihr den trotzdem einlösen im gesamten Dachraum. Und er ist auch mit anderen Rabattaktionen immer wieder kombinierbar. Das heißt, der läuft sozusagen nicht ab. Ich habe mich übrigens für das Emma 25 Federkernmodell entschieden. Warum? Weil das praktisch einen mittleren Härtegrad hat, so nach dem Prinzip One Size Fits All. Ist wohl besonders atmungsaktiv und hat einen geringen Widerstand. Das heißt, wenn ihr da auch zu zweit drauf schlafen wollt, dann merkt ihr nicht, wenn sich jemand neben euch umdreht, im besten Fall. Passt sich der Wirbelsäule an, aufgrund meiner kontinuierlichen Rückenprobleme auch sehr gut, und man kann das ganze 100 Nächte Probe schlafen. Also falls ihr das mal testen wollt, holt euch den Rabatt auf jeden Fall mit dem Code BABY zusätzlich nochmal 5% auf alle Sale-Aktionen und auch ohne Sale.
Wie schaffst du es nicht 24/7 zu arbeiten und einfach mal Sachen liegen zu lassen? Passt super als Anschlussfrage, wenn ich schon eine pathetische Rede halte hier. Dadurch, dass man einmal, und da ich weiß gar nicht, wer alles zuhört hier, aber es gibt Berufe, ich habe einen sogenannten Bullshit-Job. Und viele da draußen haben Bullshit-Jobs, die im Marketing arbeiten. Und immer wenn man zu viel arbeitet und immer wenn man anfängt, sich und seinen Job und das, was man tut, zu wichtig zu nehmen und überzubewerten, weil das vielleicht der Druck vom Chef oder von der Chefin zu groß ist, vom Netzwerk, aus sich selber heraus, dann muss man sich einmal darauf besinnen, dass die allermeisten von uns Dinge täglich tun, an denen kein Leben abhängt. So, das mag für Leute, die in der Pflege arbeiten, für Ärzte und Ärztinnen anders sein, aber die meisten Marketingjobs sind sowas von irrelevant am Ende des Tages und vor allem der ganze Bereich Werbung grundsätzlich. Da hängen keine Menschenleben von ab, und wenn man sich das einmal bewusst macht, wenn es gerade wieder ein bisschen zu viel wird, dann hilft mir das eigentlich immer total, da einmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hey, eigentlich interessiert das gerade nur dich, dass du das und das heute noch fertig kriegen musst. Und wenn es einfach nicht mehr machbar ist, dann lässt du es liegen. So. Muss man aber auch lernen. Wie gesagt, 2019 war ich auch noch nicht an dem Punkt. Was macht dich glücklich und erdet dich nach einem stressigen Tag? Mein Hund.
Der zwingt mich mittlerweile sozusagen auch Pausen zu machen. Das ist sehr praktisch. Was mich grundsätzlich immer sehr geerdet hat, ist einmal im Jahr eine Backpacking-Reise zu machen. Also A, weil man dann sich auf sehr, sehr wenige Sachen beschränken muss, die man selber tragen muss auf seinem Rücken, um 3 Wochen lang sozusagen gut durch den Tag zu kommen. Da merkt man erstmal, wie wenig man eigentlich braucht im Leben und weil natürlich die Reise an das Reisen an sich ganz anders ist als das, was ich irgendwie beruflich mache oder ich mag auch luxuriöse Reisen, überhaupt gar keine Frage, aber ich finde das super wichtig, dass man sich aus seiner eigenen Bubble teilweise einmal rauszieht und sehr bewusst aus seiner Komfortzone rausgeht und regelmäßig vielleicht mal so eine Reise macht, um einfach zu gucken, hey, wie ticken andere Kulturen, wie wenig brauche ich eigentlich zum Leben und was ist so Kernessenz eigentlich. Und ich bin sehr traurig, dass ich das seit 2 Jahren gerade nicht mehr machen kann. Hoffe aber, dass das 2022 dann doch vielleicht Ende wieder möglich ist. Eine andere Sache, die mich immer erdet, sind meine Freunde. Also meine engsten Freunde, die Personen, die mir am nächsten stehen, die sieht man eigentlich nicht im Internet. Das ist immer ganz witzig, weil das natürlich eine Illusion ist, glaube ich, die man über Instagram oder so vielleicht von meinem Leben haben könnte. Die Personen, die ihr seht, die stehen mir meistens überhaupt nicht nahe. Oder was? Nee, stimmt nicht. Aber die stehen mir am weniger nahe als wirklich der allerengste Kreis. Die haben nämlich mit dieser ganzen Branche überhaupt nichts zu tun. Und die wollen damit auch nichts zu tun haben. Im schlimmsten, besten Falle. Und das sorgt natürlich dafür, dass man ganz andere Gespräche führt. Dass man, ja, dass überhaupt Follower, Likes und so weiter an der echten Welt überhaupt nicht zählen, dass das bei meinen Freunden überhaupt keine Wertigkeit hat. Und alleine das erdet mich, mich mit Freunden zu treffen, die nichts mit meiner Branche zu tun haben. Ach so, ja, und natürlich Wein. Rotwein erdet mich auch und ist ein Highlight am Ende von einem stressigen Tag. Was war dein schönster Moment in diesem Jahr? Definitiv der Launch der Baby Gut Business Laptop-Taschen-Kollektion. Das hat mich extrem stolz gemacht. Noch stolzer hat mich fast gemacht. Wir haben ein Launch-Event gemacht in Berlin, im Klärchens Ballhaus. Wie toll das von einer meiner besten Freundinnen, Isa Dauer, organisiert war. Wie ich habe Einladungen an ganz, ganz viele tolle Menschen, die mich selber inspirieren, geschickt und alle sind gekommen. Was ich schon fast für unglaublich halte. Das hat mich extrem stolz gemacht und das war mit Sicherheit der schönste Moment dieses Jahr. Auch der erfolgreichste vielleicht. Nächste Frage. Wie geht es dir wirklich? Ein kleines privates Update. Fand ich sehr interessant, die Frage. Ich bin immer wieder jetzt nicht verstört, aber irritiert, wenn Leute sich für mein Privatleben interessieren, weil ich glaube, ich eigentlich überwiegend nur über Business und berufliche Themen spreche und immer sehr bewusst versuche, Menschen auf Abstand zu halten. Oder besser gesagt, das Internet. So ein bisschen alleine aus, also es ist gar nicht, weil ich irgendwas künstlich zurückhalten will, sondern eher, weil ich glaube, ich von Anfang an ja immer der Mensch war, der lieber im Hintergrund war und mir auch häufig das immer noch zu viel wird oder ist teilweise. Ich muss immer wieder zwischendurch einen Monat lang die Instagram-App löschen, ganz bewusst ganz lange Social-Media-Pausen einlegen, weil ich ganz häufig mit diesem Druck auch nicht gut klarkomme, präsent zu sein im Netz mit meinem Gesicht. Das war nie mein Anspruch, das war nie mein Ziel. Das ist etwas, was ich bis heute nicht gerne mache, muss ich sagen. Also doch, mache ich schon gerne, weil das Feedback ist toll und das gibt mir auch Selbstbewusstsein und hat mich so ein bisschen aus meiner Anonymitätshöhle geholt. Ich kriege natürlich auch insofern positives Feedback, dass Leute sagen, das hilft mir, was du sagst oder was du machst oder wie du Dinge präsentierst oder welche Themen du ansprichst und welche Orientierung du uns oder mir im Business-Kontext gibst, ob das jetzt eine Empfehlung für eine Konferenz ist, die du besuchen kannst oder ob das ein Outfit, Business-Outfit ist, was dir im beruflichen Alltag mehr Selbstbewusstsein oder ein gutes Gefühl gibt. Und deswegen mache ich das und das motiviert mich auch. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich das nicht... Also ich finde mich selber nicht so geil, dass ich mich selber den ganzen Tag im Internet angucken oder präsentieren müsste, sondern wirklich nur da, wo es nötig ist. Und ja, also das ist, jetzt bin ich ein bisschen abhanden gekommen mal wieder von der Frage. Aber mir geht's super. Ich bin sehr froh, dass ich meinen Hauptwohnsitz wieder nach Köln verlagert habe und könnte in dieser Stadt eigentlich auch nicht glücklicher sein. Also ich bin sehr, sehr gerne in Köln. Das erdet mich übrigens auch sehr. Das ist mein Happy Place. Ich bin trotzdem so viel unterwegs und auch das ist so ein, vielleicht ein privates Update. Ich habe wieder sehr, sehr viel Zeit für mich selber. Das tut mir richtig gut. Ich habe mich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen optimiert und verändert in den letzten Monaten und habe mich vor allem wieder darauf besinnt oder besonnen, warum ich eigentlich das mache, was ich mache. Und mein Motivationstreiber ist so ein bisschen immer auch dieses selbstbestimmte Leben, Arbeiten und so weiter gewesen. Das hat mich in den letzten Jahren, habe ich das so ein bisschen verloren. Und das macht mich wieder sehr, sehr glücklich, dass ich 100% die Sachen machen kann, auf die ich Lust habe, alles Alte und Unangenehme weggecuttet habe und ja auch wieder viel mehr reisen kann, unterwegs sein kann. Das macht mich auch immer happy. Und es gibt tatsächlich ein Zitat, das ist mein Leitzitat. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht so häufig gedroppt, glaube ich. Und das beschreibt einfach 100% meine Motivationsanspruch. Und das lautet: Klettere nie auf Berge, damit die Welt dich sieht. Erklimme Berge, damit du die Welt sehen kannst. Auf welcher, in Klammern, virtueller Bühne würdest du gerne mal stehen? Markus Lanz. Nee, das sage ich jetzt so, ich würde mich niemals trauen. Also es gibt ja wenig Themen, zu denen ich da eingeladen werden könnte, aber ich gucke es privat schon fast jeden Abend, das ist irgendwie eine Sucht geworden in den letzten anderthalb Jahren. Und ich würde aber, glaube ich, absagen, ich würde es mich nicht trauen. Das würde ich mir nicht zutrauen, oder? Wie organisierst du dich bei all den vielen Projekten? Tipps für Zeitmanagement, Selbstorganisation, Disziplin, Tools, Lifehacks etc. Mein größter Lifehack: ich lebe in Listen. Ich habe für alles im Leben eine Liste, weil ich selber mir nämlich gar nicht sehr gut Sachen merken kann. Ich kann gut Zusammenhänge herstellen, aber kleine Teilaufgaben abarbeiten, hat ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt in meinem beruflichen Alltag nur noch funktioniert, indem ich mir wirklich minutiös alles aufgeschrieben habe. Ob das wirklich Aufgaben sind, die ich konkret jeden Tag machen muss, die kommen natürlich auf Zuruf. Ja, dann kommt meine Assistentin und sagt, du musst noch das und das machen. Dann kommt vielleicht Farina und sagt, hey, ich will irgendwie, lass uns mal das und das machen. Dann muss ich mir da Teilsteps überlegen, wie wir da hinkommen. Oder ob das auch private Sachen sind im Sinne von Pakete wegbringen, zur Post gehen und zum Sport oder so. Also ich lege mir wirklich Listen an, hake die dann auch ab. Das motiviert mich. Ich sehe, dann habe ich auch was geschafft. Und vergesse halt de facto sehr, sehr wenig. Also ich will nicht sagen, dass ich perfekt bin, auf gar keinen Fall. Aber ich vergesse eigentlich so gut wie nichts. Liegt aber an meinen Listen. Und die kann jeder. Also das ist so mein Selbstorganisationstool. Ich trage mir alles in den Kalender ein. Irgendwann habe ich auch angefangen, meinen Freundinnen, Freunden Kalender-Invites zu schicken für Dinner oder für gemeinsame Sportveranstaltungen und so. Ich finde, das trägt sehr viel zum Thema Selbstorganisation bei. Es bringt nämlich nichts, wenn du beruflich total organisiert bist, aber dein Privatleben nicht auf die Kette bekommst, weil das kollidiert dann irgendwann miteinander. Also habe ich da so ein bisschen auch meinen Freundeskreis miterzogen, so hey, Termine, wir müssen uns auch ein bisschen Struktur dran halten. Ich organisiere das für euch. Ich bin sowieso auch gerne privat im Freundeskreis, Bekanntenkreis, diejenige, die sozusagen Dinge organisiert und anpackt und jetzt macht. Und ich bin diejenige, die Tickets kauft und lass uns jetzt dahin fahren. Und ja, der Spirit. Ein weiterer Tipp zum Thema Disziplin ist diese Eat the Frog Mentalität. Das muss man nicht jeden Tag machen, finde ich, sondern einmal die Woche. So einen Tag festlegen, an dem ihr all das abarbeitet, was ihr vor euch hergeschoben habt. Und das macht ihr am Anfang des Tages. So, das ist dieses Eat the Frog-Prinzip, dass man direkt am Anfang des Tages einmal alles erledigt, was wirklich unangenehm ist, was man vielleicht vorgeschoben hat. Und dann kriegt man wirklich auch seine Sachen geregelt. So, das muss man dann aber auch einfach machen. Eine andere Sache, die ich im nächsten Jahr bei mir im Team einführen werde, ist der Call-Free Wednesday. Den habe ich erfunden. Am Mittwoch, sozusagen Mitte der Woche, gibt es einen Tag, wo keiner irgendwelche Calls machen soll. Weil dieses ständige Hin- und Herspringen von Teams, E-Mails, Aufschreiben auf einen Blog, Präsentationen in Keynote bauen, das hemmt dich in deiner Produktivität. Davon bin ich überzeugt. Und wenn man einmal diese ganzen Calls, die ja auch, wenn man die über Video abwickelt und oder auch am Telefon, die ziehen dir immer Energie und die bringen dich auch immer raus und die distracten dich und deine Aufmerksamkeit in dem Moment auf das, was du gerade vielleicht als Projekt abarbeitest. Und es gibt nichts Wichtigeres, als einmal sozusagen einen Tag zu haben, wo man weiß, heute habe ich keine Termine im Sinne von Calls, die mich aus meinem Rabbit Hole, wenn ich vielleicht an einem Workshop arbeite oder an einem neuen Projekt gedanklich bin, was vielleicht auch Kreativität benötigt von Gehirnkapazität an der Stelle, dass ich da nicht unterbrochen werde. Und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, sowohl in der Festanstellung als auch selbstständig, zu sagen, hey, ich nehme mir einen Tag die Woche, den blocke ich mir. Tipps für Selbstbewusstsein, Rollenfindung als junge Bossin. Ich habe eine Secret Box, in die ich nenne sie meine Anni-Self-Motivation-Box. Das ist so eine Schublade und da lege ich haptische Erfolge rein. Da liegt zum Beispiel drin ein riesengroßer, über, ich glaube, 4 Seiten W&V-Artikel über mich. Da bin ich halt durchgedreht vor Stolz. Also eigentlich habe ich mir gedacht, jetzt kann ich auch Karriere an Nagel hängen, alles erreicht. Und da liegt zum Beispiel ein Stück meiner Baby Got Business Kollektion drin. Oder zum Beispiel eine Postkarte, die ich mal von Julia Becker bekommen habe, die total liebe Worte über mich geschrieben hat, die ich aus der Ferne, also an der ich mich eigentlich eher orientiere, beziehungsweise die ich feiere aus der Ferne. Und wenn man dann von einem Role Model, beziehungsweise einer Person, die einen selber inspiriert und die man selber cool findet, sowas hört, dann fand ich das toll, habe das zum Beispiel in diese Schublade gelegt. Und also da sind ganz viele persönliche Sachen drin, die ich da sammle. Und wenn ich einen schlechten Tag habe und mich sehr unselbstbewusst fühle, dann spreche ich da A, offen mit meinem Freundes- und meinem Bekanntenkreis drüber und B, gucke ich einmal in die Anni-Self-Motivation-Schublade. So, und jetzt kommt so ein ganz alter Frauensatz. Zur Rollenfindung in allen möglichen sozialen Gefügen, vor allem im beruflichen Kontext. Das kommt auch mit dem Alter, blöd gesagt. Also ab dem Moment, wo ich 30 geworden bin, habe ich gemerkt, ich habe nochmal eine ganz andere Wahrnehmung da draußen. Und lasst euch da in jungen Jahren irgendwie nicht von verunsichern. Geht euren Weg. Ich persönlich spiele auch gerne immer mal mit Klischees und es ist mir eine große Freude, vor allem Männer, die mich vielleicht von außen, wenn sie mich sehen, ganz anders beurteilen, in dem Moment zu schockieren, wenn ich den Mund aufmache. Und ich glaube, damit kann man ganz viel spielen. Das kann man auch sehr charmant machen. Es muss nicht immer so altfeministisch um die Ecke kommen, sondern es geht auch auf eine sehr charmante Ebene. Und ja, Tipps für Berufseinstieg nach dem Studium in der Medien-Social-Media-Branche. Wie kann man am besten in den Bereich Social-Media-Marketing einsteigen? Das ist eine Branche, in der du auf jeden Fall auch als Quereinsteigerin einsteigen kannst. Wenn du noch studierst, auf jeden Fall neben dem Studium eigene Projekte anstoßen. Und dabei geht es nicht darum, ich sag immer, setz nochmal einen Blog auf, okay, das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr empfehlen, sondern eher bespiel doch einen Social-Media-Channel deiner Wahl, ob das LinkedIn ist, ob das Instagram ist, ob das TikTok ist. Du lernst alles rund ums Thema, welcher Content funktioniert gut, aber auch entlang von Zahlen, wie benchmarkt man das, welche KPIs sind wichtig. Das lernst du eigentlich nur richtig, wenn du es auch einmal selber machst. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich auf jeder Social-Media-Plattform, auf der blöd gesagt die Influencer aktiv sind, mit denen ich immer gearbeitet habe im Leben, auch immer bis zu einem gewissen Grad aktiv war. Um einfach zu verstehen, wie funktioniert das und Marken und InfluencerInnen auch besser beraten zu können. So. Und ich glaube immer, man muss selber ein Stück weit partizipieren, um das richtig zu durchdringen. Heutzutage würde ich empfehlen, einfach einen Social Channel zu bespielen oder sowas wie einen Podcast aufzusetzen. Und bei allem geht es nicht darum, möglichst viele Follower selber zu generieren oder eine riesen Reichweite oder mega sichtbar zu sein, sondern das primäre Ziel dabei muss sein, dass ihr was lernen wollt. Und damit könnt ihr dann praktisch, und weiß ich nicht, also viele sagen zum Beispiel, ja, ich gebe immer den Tipp irgendwie, wenn ihr, weiß ich nicht, im Thema, also wenn ihr was über das Marketing lernen wollt oder insbesondere über Social Media Marketing, setzt doch selber einen Podcast auf und sucht euch auf kleiner Skala Menschen um euch herum, ob das eine Dozentin ist vielleicht oder einfach jemand auch aus dem Studium, der da vielleicht schon mehr Erfahrung hat, den ihr interviewen könnt und von dem ihr lernen könnt. Das ist die beste Quelle, um schnell Wissen zu generieren. So, und dann ist es auch egal, ob den nur 5 Leute, 500 oder 5000 Leute hören. Es geht ja um euch und darum, dass ihr was lernt. Mit diesen Projekten, die ihr selber angestoßen habt, könnt ihr dann zum Beispiel auch in Bewerbungsgespräche gehen, ob das jetzt ein Praktikum ist oder eine Festanstellung, und könnt schon zeigen, dass ihr selber in der Lage seid, euch solche Dinge anzueignen. Das würde mich auf der Unternehmensseite, also der Arbeitgeberseite, immer interessieren. Und zeigt natürlich auch, dass ihr eine Art von Selbstmotivation und Self-Drivenness mitbringt, wo man sagen kann, hey, die hat auch Bock, die Extrameile zu gehen, der oder die so. Und die oder derjenige setzt sich nach der Arbeit, nach dem Studium nochmal hin und steckt sehr viel Arbeit in eigene Projekte. Und das sagt total viel über euch aus und über eure Motivation und über euren Charakter. Und deswegen könnt ihr da nicht nur mit Wissen glänzen, sondern am Ende auch mit den Soft Skills, die damit transportiert werden. Grundsätzlich gilt aber auch beim Social Media Marketing, es gibt kaum eine Branche, die so dynamisch ist. Das heißt, ihr lernt nie aus. Auch ich lerne nie aus. Leider. Ich habe das ja schon gerade einmal angesprochen, wirklich jeden Morgen hin und check die News. Wenn ich Dinge nicht verstehe, dann frage ich Menschen aus meinem Netzwerk, die Sachen verstehen, höre mich um, stelle mir aber auch selber ganz, ganz viele Fragen, die so aufkommen in meinem Berufsalltag. Zum Beispiel, Instagram hat zuletzt die Swipe-Up-Funktion für Links geändert. Und ich habe mich gefragt, was macht das jetzt mit der Performance dieser Links? Ja, wir haben jetzt nur noch diesen Sticker. Ist der User oder die Userin schon daran gewöhnt? Wenn ja, wie wirkt sich das auf die Zahlen bei Marken aus? Und gehe dann hin und frage in meinem Netzwerk rum und mache so kleine statistische Erhebungen mit mir selber. Das heißt, ihr könnt auch solche Self-Studien selber mal anstoßen und euch einfach die Fragen, die vielleicht rund um das Thema aufkommen, in eurem Netzwerk beantworten. Um euch da noch so ein bisschen vielleicht eine Portion Motivation mitzugeben. Damals, als ich das studiert habe, gab es überhaupt gar keine vakanten Stellen in dem Bereich. Ich habe dann immer Stellen im journalistischen Bereich oder Richtung Werbung, Marketing generell gesucht. Die haben eigentlich nicht 100% zu dem gepasst, was ich studiert habe. Und ich glaube, da habt ihr heute einen Riesenvorteil, weil die allermeisten Unternehmen mittlerweile doch verstanden haben, dass es sich lohnt, ein funktionierendes Social-Media-Team aufzubauen und auch zu investieren. Und B, dass es einfach insgesamt eine Vielzahl an Stellen gibt, auf die ihr euch bewerben könnt, auch schon während des Studiums. Und eine Frage war auch, ob es sich überhaupt noch lohnt, in die Richtung was zu studieren. Ich habe ja gesagt, man kann auch als QuereinsteigerIn da auf jeden Fall Fuß fassen. Dafür muss man meines Erachtens nicht studiert haben. Alle Infos, die man über Social-Media-Marketing braucht, kann man sich selbst autodidaktisch durch Learning by Doing und Lesen, autodidaktisches Lernen aneignen. Wenn ihr trotzdem so jung seid, dass ihr euch noch entscheiden müsst, ob ihr studiert, ja oder nein, sage ich trotzdem immer auf jeden Fall. Ich habe damals privat studiert, konnte mir das nicht leisten, musste mir einen Kredit dafür aufnehmen. Den konnte ich mittlerweile Gott sei Dank abbezahlen. Aber das wird auch staatlich gefördert. Das heißt, macht euch da einfach bei der KfW eventuell mit einem Studienkredit mal schlau. Mir hat man damals bei der Studienberatung in Bonn noch gesagt, weil ich sehr damit gehadert habe. Für mich war das extrem viel Geld. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich diese 25.000 Euro jemals in meinem Leben schaffe, abzubezahlen. Und dann hat meine Studienberaterin zu mir gesagt, ja, aber Frau Schmitz, in was wollen Sie denn sonst investieren, wenn nicht in Ihre eigene Bildung? Und das finde ich einen ziemlich epischen und sehr weiterhin sehr richtigen Satz. Deswegen, ich halte ein Studium immer noch, ein abgeschlossenes Studium immer noch für sehr wichtig. Das zeigt auch Durchhaltevermögen und dass ihr eine Lernbereitschaft grundsätzlich habt. Viele Dinge, die man übrigens im beruflichen Alltag beim Kreieren von Content oder bei Social Media Marketing grundsätzlich braucht, werden auch in solchen Studiengängen mittlerweile vermittelt. Das heißt, natürlich ist die Branche sehr schnelllebig, natürlich müsst ihr am Ball bleiben und euch immer weiter informieren, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind nicht outdated. Also gerade auch, wie arbeite ich denn da sauber und wie setze ich gewisse Dinge auf und so. Das ist schon ein Regelwerk, das kann man im Studium lernen und das macht durchaus auch Sinn. Deine wertvollsten Business-Tipps, was würdest du jedem raten, generell und im Business-Kontext? Also wenn ich meinem jüngeren Ich nochmal einen Rat geben könnte, dann würde ich mir selber raten oder sagen, dass Fehler machen und dass manche Dinge, die einfach nicht zu einem passen, auch total okay sind. Ich war früher so, als ich noch studiert habe, ich wollte einen super lückenlosen Lebenslauf haben. Ich habe mir eigentlich keine Pause gegönnt. Ich war permanent auch auf Stellensuche. Ich wollte immer, ich habe auf der Fashion Week volontiert. Ich habe ganz, ganz viele Sachen auch umsonst gemacht. Nur damit ich gewisse Zertifikate bekomme und sozusagen einen tollen, aufgemöbelten Lebenslauf. Viele Sachen dabei habe ich gemacht, die mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht haben, die, während ich sie tat, schon gemerkt habe, das ist eigentlich gar nichts für mich, das passt gar nicht zu mir. Die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, entsprechen nicht meinem Typus Mensch. Das macht mich unglücklich. Und da würde ich heutzutage sagen, das muss man nicht mehr machen. Also es ist immer gut, man muss immer Dinge auch, also man muss die Arschbacken nochmal zusammenkneifen, ganz salopp gesagt. Aber man muss auch nichts machen, was einen dauerhaft unglücklich macht. Also ich bin in einem meiner Praktika jeden Abend nach Hause gekommen, habe geweint. Also das muss nicht sein, das muss man nicht. Und da ist es durchaus in Ordnung zu sagen, I quit this shit. So. Und ich glaube, damit erspart man sich viele Nerven und man kann es auch anders schaffen. Ein anderer Business-Tipp: Investiert Zeit, Energie und eure eigene menschliche Ressource in das Aufbauen eines Netzwerks. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, das ist am Anfang noch, das ist wie ein Netz. Das ist am Anfang noch ein sehr löchriges, grobmaschiges Netz, da fällt auch mal was durch, das fängt einen in gewissen Situationen vielleicht nicht wirklich auf. Aber je älter ihr werdet und je mehr Erfahrung ihr macht und je mehr berufliche Erfahrungen ihr sammelt, aber auch zwischenmenschliche, wird dieses, wenn ihr das pflegt und wenn ihr auch daran arbeitet und es praktisch knüpft, ja, metaphorisch gesprochen, wird dieses Netz immer engmaschiger. Und irgendwann ist das so stabil wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein ganz engmaschiges Sieb, wo eigentlich fast nichts mehr durchfällt, das euch in jeder Situation irgendwie auffangen kann. Ich habe da immer super viel Wert drauf gelegt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe das nicht gelernt. Meine Mama und mein Papa sind Handwerker und Beamtin. Also die haben überhaupt gar nichts mit digital zu tun. Ich bin auch super basic aufgewachsen. Manchmal frage ich mich selber, woher diese eigene Getriebenheit herkommt. Liegt auf jeden Fall nicht in der Familie bei uns. Aber ich habe nie, und was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich hatte gar kein Netzwerk. Ich kannte niemanden. Ich komme vom Land, von einem ganz kleinen Dorf und bin irgendwann nach Köln gezogen und habe mir das so ein bisschen auch zum Thema gesetzt. Aber auch, weil ich selber Philanthropin bin. Also ich mag Menschen gerne, ich höre Menschen gerne zu. Ich finde deren Geschichten interessant. Ich lerne gerne verschiedene Charaktere kennen und auch fühle mich eigentlich in ganz, ganz vielen verschiedenen Bubbles wohl. Und bringe da immer schon so ein Grundinteresse mit. Ich glaube, sonst könnte ich auch den Podcast nicht machen. Aber das solltet ihr auch so ein klitzekleines bisschen mit in euer Berufsleben transportieren. Zeigt Interesse an euren Kollegen und Kolleginnen. Geht proaktiv auf Menschen zu. Wenn ihr euch das nicht im echten Leben zutraut oder überhaupt grundsätzlich eher der schüchterne Typ seid, dann macht das im Internet. Nutzt LinkedIn als Plattform, um euch ein Netzwerk, ein erstes, wenigstens digitales Netzwerk aufzubauen. Connectet euch vielleicht mit FreelancerInnen und ja, so wird euer Netz praktisch immer enger. Es gibt noch eine Regel, die in diesem Netzwerkkontext von einer sehr smarten Frau, nämlich Selina, die bei LinkedIn arbeitet, aus dem letzten Podcast, könnt ihr auch gerne mal reinhören, die mir diese Regel sozusagen mitgegeben hat. Und zwar ist das die 70-20-10-Regel. Und das die kannst du sogar offline und online anwenden beim Aufbau eines Netzwerks. Du gibst immer 70% von deinen eigenen Ressourcen, Wissen, was auch immer in dein Netzwerk rein. Das heißt, du gibst 70%. 20% darfst du dich selbst präsentieren, ob das jetzt im Netz ist oder in Gesprächen, über dich selbst sprechen etc. Und 10% darfst du um Hilfe von anderen bitten. Und damit wird so ein bisschen deutlich, dass man wesentlich mehr selber reinstecken muss in sein Netzwerk und in seine Kontakte, als zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein häufiger Fehler, den viele machen tatsächlich immer noch. Genau. Tipps für Weiterbildung im Marketing. Wo und wie kann ich mehr über Marketing lernen? Gerne Inspiration zu Online-Kursen, Videos, Newsletter etc. aus der Medienlandschaft. Austausch ist alles. Das meiste, was ich gelernt habe ich natürlich im Selbststudium, weil ich viele Dinge einfach auch zum ersten Mal gemacht habe in dieser Branche, klar. Aber fast mindestens genauso viel weiß ich einfach von anderen Leuten. Im Austausch, ob das jetzt aus dem Netzwerk ist, dem besagten, oder aus Gruppierungen, beziehungsweise deren Teil ich bin, ob das jetzt ein Beirat einer Influencer-Marketing-Agentur ist, wie bei Social Match, wo ich sozusagen beratend, aber auch lernend tätig bin, wo ganz, ganz viel Austausch stattfindet, oder einem Social Media Marketing Austauschnetz, das könnt ihr auch selber initiieren. Die Corporate Influencer von Karim und Steffi von der Telekom haben sowas ins Leben gerufen. Die bringen alle 2 Monate Menschen aus der Social Media Marketing Bubble in hochrangigen Positionen zusammen und wir tauschen uns praktisch über Zoom 2 Stunden lang aus. Es gibt immer Menschen, die da einen Vortrag halten. Sowas kann man aber auch kleiner skalieren und kleiner denken. Was ich damit sagen will, ist, dass das Austausch mit Menschen, die schon mehr wissen als du selber, für mich eigentlich immer das Gewinnbringendste war. So. Und wie cool ist das, dass wir heutzutage Podcasts haben, bei denen man sozusagen Gesprächen von Expertinnen lauschen kann, zum Beispiel. Oder gut, nochmal ganz konkret, Quellen aus der Branche, ich kann einfach auch mal gerne ein paar runterrattern, die ich zum Beispiel in meinem Feedly, das habe ich euch ja schon vorher empfohlen, die App, in meinem RSS-Feed so täglich lese. Ich muss jetzt gerade parallel die App mal aufmachen. Ich lese täglich Business Punk, Future Biz, Gründerszene, Kress, Media, OMR, Online-Marketing.de, T3N und W&V, Horizont und Lead. Das klingt jetzt super viel, aber dadurch, dass man sich das eben vorkuratieren lassen kann, durch sehr kluge Algorithmen bei Feedly, ist das gar nicht so zeitaufwendig tatsächlich. Also das funktioniert ganz gut. Und Podcast, ich höre mittlerweile richtig gerne den Doppelgänger-Podcast, weil ich aber auch into Aktien bin. Hört mal rein. Des Weiteren werde ich ja nicht müde zu predigen, dass die Pflichtlektüre im Social Media Marketing das Abonnieren vom Social Media Watchblog Newsletter ist von Martin und Simon. Kostet, glaube ich, 3 Euro im Monat, gibt es aber auch im Jahresabo, dann könnt ihr da noch was drauf sparen. Keine Schleichwerbung an dieser Stelle, sondern wirklich eine ganz, ganz ehrliche Empfehlung. Da bekommt ihr richtig gute Inhalte. Und die recherchieren das so geil. Also wirklich, ich bin ein ganz großer Fan. Wir haben auch einen Podcast zusammen über Politik in Social Media. Müsst ihr mal ein bisschen hier im Feed runter scrollen bei Spotify. Ich finde wirklich auch, dass sich nach wie vor das Abonnieren von 2 Zeitschriften lohnt. Wirklich Printzeitschriften, ja. Habe ich auch, und zwar T3N und Business Punk. Die lese ich auch im Print immer noch super gerne. Finde ich auch immer sehr gewinnbringend. Ab und an stelle ich mir sogar mal einen in mein Bücherregal, weil die so geil sind. Ja, und dann könnt ihr natürlich super gerne alle den Baby Got Business Instagram-Account abonnieren, indem wir, also nicht mehr ich alleine, sondern wirklich mit einem großen Team, Trends aufspüre, Gerüchte mit Gerüchten aus der Branche aufräume, generell Tipps und Trends aus den Podcasts aufarbeite, visuell. Und eigentlich, wenn man Baby Got Business abonniert hat, dann kriegt man auch alles mit. So, und zum Ende kamen noch ein paar Fragen zu Baby Gut Business, also dem Podcast an sich. Wie bist du auf den Namen Baby Gut Business gekommen? Gute Frage. Ich habe extrem lange dafür gebraucht. Ich will jetzt nicht sagen ein halbes Jahr, aber ich wollte einen Namen finden, der sozusagen variabel erweiterbar ist. Also, dass Baby auch noch andere Sachen haben kann außer Business. Baby kann zum Beispiel Bags haben, ja, wie Handtaschen jetzt. Oder vielleicht hat Baby auch Beats, die Motivationsplaylisten etc. Also ich wollte einen Namen finden, der weitere Brandings zulässt, und habe einfach alles, was mir so in den Kopf gekommen ist, Brainstorming, auf ein Blatt Papier geschrieben und habe dann angefangen, so Alliterationen zu bilden. Und das ist dabei rumgekommen. Und ich bin nach wie vor stolz darauf. Ich finde den immer noch super gut. Ich bin richtig happy damit. Übrigens ist Baby Gut Business mittlerweile auch eine eingetragene Marke im EU-Markenregister. Was ist deine Lieblingsfolge? Das Gespräch mit Heiko, der bei Instagram arbeitet, und die Folge mit Theo Pham, Dr. Theo Pham, über Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing in China. Weil ich mittlerweile der Überzeugung bin, man muss nicht mehr in die USA gucken, sondern man muss nach Asien schauen, wenn es um Trends geht. Woher nimmst du die Ideen für Folgen? Die kommen mir tatsächlich unter der Dusche, beim Recherchieren, beim Arbeiten, wenn ich koche, wenn ich einen Wein trinke, ganz viel in Gesprächen mit anderen Leuten, ganz viel aber auch in meinem privaten Umfeld. Themen, die meine Freundinnen und meine Freunde umtreiben, sind Inspirationsquellen. Und ich glaube, bin auch grundsätzlich ein unglaublich neugieriger Mensch. Also das konnte ich mir irgendwie bewahren und ich glaube, das geht auch nicht mehr weg. Und deswegen stelle ich mir, mein Gehirn ist 24/7 am Arbeiten und stellt sich eigentlich den ganzen Tag irgendwelche verrückten Fragen, die ich entweder google oder durch Podcast-Interviews beantworte, wenn es um berufliche Sachen geht. Wonach suchst du dir deine InterviewpartnerInnen aus? Es ist so witzig, weil ich bekomme wirklich täglich mehrere Interview-Anfragen, Vorschläge von PR-Agenturen, die ihre Gründer und Gründerinnen in den Podcast platzieren wollen. Das habe ich bisher nur ein einziges Mal gemacht und das war How to Recycle a Trash Brand. Fuck, ist übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen. Die haben mir die Brand vorgeschlagen und hatten direkt auch einen coolen Titel und das hat mich abgeholt. Aber sonst ist es unmöglich eigentlich, sich selber für diesen Podcast vorzuschlagen. Weil ich mir damit sozusagen meine eigene, also ich will so frei bleiben in den Themen, die mich selber bocken und umtreiben und quälen manchmal auch so ein bisschen, dass ich, und ich habe genug im Kopf eigentlich, dass ich nicht auf Vorschläge angewiesen bin. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr, wenn ich solche E-Mails bekomme, aber leider ist das eigentlich selten möglich. Aber probiert's trotzdem, bei How to Recycle a Trash Brand hat's geklappt. Wie viel Vorbereitungszeit braucht eine Folge BGB? Das ist total unterschiedlich. Mittlerweile kann ich ja mal einen kleinen Einblick ins Team geben. Ich habe eine Person, die liebe Nina, die mich redaktionell unterstützt. Die bereitet die Interviews vor, die recherchiert die Person, die sucht im Zweifel, wie zum Beispiel bei dem Politik-Podcast, den ich gemacht habe vor der Wahl, sucht die ganzen KPIs und die ganzen Statistiken zu den jeweiligen Accounts von den Kanzlerkandidatinnen raus oder recherchiert Background-Infos zu Personen, Brands, Marken, Artikel und so weiter. Also bereitet mir das so ein bisschen inhaltlich vor. Dann habe ich den Christian. Der Christian ist mein Audio-Engineer. Der sorgt praktisch bei den Aufnahmen, also bei den Baby Got Business Remote-Aufnahmen. Also wir machen mittlerweile alles remote. Ist er immer mit dabei und also er hört sich das komplette Gespräch an. Er sitzt also live irgendwo, ich glaube in Hamburg sitzt er, mit dabei und überwacht das Gespräch. Und jedes Mal, wenn es ein Tonproblem gibt, interveniert er. Er setzt das ganze technische Zeugs auf und ist sozusagen dafür verantwortlich, dass die geilste Tonqualität rauskommt, weil das für einen Podcast einfach das Allerwichtigste ist. Also wenn die Qualität mies ist, merkt ihr selber, es gibt auch bei Baby Got Business unterschiedliche Qualitätsstufen. Das liegt natürlich daran, dass ich nicht immer weiß, wo die Gäste sitzen. Aber er ist sozusagen, den habe ich vor ein paar Monaten angeheuert, um nochmal Qualitätsimprovement zu machen. Dann haben wir den Louis. Der Louis muss sich wirklich alles von Outtakes bis guten Inhalt anhören. Er schneidet den Podcast, jetzt auch in Hamburg. Ja, dann gibt's noch das ganze Team um Schönlein Media, die sozusagen mich bei dem Instagram-Account betreuen und praktisch für die visuelle und inhaltliche Aufarbeitung von den Podcast-Folgen für den Baby Got Business Instagram-Account zuständig sind. Also da, ich will jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen, aber ihr merkt, da sind mittlerweile ganz, ganz viele Leute beschäftigt und ich versuche aber immer noch besser zu werden. Das heißt, wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche etc. habt, auch was Themen angeht, lasst es mich immer gerne wissen, am allerbesten über den @babygotbusiness Instagram-Account. So, und das war's auch schon, das große Baby Got Business Q&A. Sehr persönlich. Ich habe eine sehr intime Atmosphäre mit mir in meinem Homeoffice hergestellt, damit ich das auch gut transportieren kann für euch. Und es sind natürlich einige Fragen offen geblieben, die sind dann auch ein bisschen nerdiger, würde ich sagen, die sich um Instagram-Marketing und so weiter drehen. Ich kann euch den Tipp geben, hört wirklich auch nochmal die alten Folgen rein in die Social-Media-Marketing-Spezials. Die sind eigentlich die nerdigsten Folgen im Baby Got Business Kosmos. Und falls euch das gefallen hat, lasst es mich bitte wissen. Ich bin ganz unsicher, muss ich sagen, ob das jetzt cool war. Wie gesagt, ist ja das erste Mal, dass es so in dieser Form hier stattfindet. Wenn euch das grundsätzlich gefällt, was ich und mein Team machen, dann verlinkt uns doch auf allen diversen Plattformen, ob das LinkedIn ist, Instagram. Ich teile eigentlich in der Regel immer alles, wenn ich das sehe, dass ihr mir gutes Feedback gebt, auch wenn ihr mir negatives Feedback gebt, nehme ich das super gerne an und freue mich, wenn ich das hier noch ganz, ganz lange weitermachen kann. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge, die wird sich dann endlich um das Thema OnlyFans drehen. Ganz viel Erfolg und Motivation und eine gute Zeit bis dahin. Und wir hören uns dann in 2 Wochen. Macht's gut.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.